together, talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Mit uns im Zoom-Fenster, im gesamten Zoom-Fenster, ist heute der Sören, unser heutiger Gast. Hallo, grüß dich.
Hallo zusammen.
Freut uns sehr, dass du zu uns gekommen bist. Ich stelle dich gleich vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar bist du der Gründer von Adlistic. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was ist das? Deswegen erkläre ich das jetzt mal schnell. Adlistic kauft von Künstlerinnen die Werke direkt ab und die Künstlerinnen und Künstler bekommen dann direkt ihr Geld. Also das heißt, ihr kümmert euch dann um die Weitervermarktung und bietet die Kunst dann online an und vor allem bezahlbar an, sodass sie auch wirklich eigentlich eine breite Masse Zugang dazu hat. Die Idee von dem Ganzen ist noch recht jung, genauer gesagt, ist im Corona-Lockdown 2020, also im ersten Corona-Lockdown 2020, die Idee gekommen, hast es dann auch gleich umgesetzt, irgendwo zwischen Homeschooling und Kurzarbeit ist es dann entstanden. Und ich bin auf Instagram auf dich gestoßen, beziehungsweise auf Adlistic gestoßen und finde die Idee extrem gut. Und vor allem, weil es eine von diesen Ideen ist, wo man sich denkt, warum gibt es das eigentlich nicht schon länger? Das ist mega.
Ja.
Und genau darum soll es ein bisschen gehen heute. Und deswegen wird die Brenda jetzt mal das Thema noch genauer erklären.
Also wir haben uns das Thema für dich überlegt, Kunst für alle. Wie revolutioniert man den Kunstmarkt? Christiane hat es in der Forschung eh schon ein bisschen erklärt, was Adlistic ist. Und das Slogan auf eurer Homepage ist, wir verkaufen jetzt die Kunst, die später in Galerien hängt. Da sind wir auch schon beim Thema. Denn Kunstwerke sind für die breite Masse eigentlich nur im Museum zu sehen oder generell so weit weg, dass man sich nicht annähernd mit dem Kauf von ihnen auseinandersetzt. Wir wollen mit dir über deine Idee von Adlistic reden, aber auch auf deinen Blickwinkel in die Kunstszene. Und wenn wir noch Zeit haben, würden wir gerne wissen, was NFTs sind.
Gut, sehr schön, freue ich mich drauf.
Wir haben es zwar in unserem Vorgespräch, also Christiane Meinem, gesagt, kennt sich aus? Nein, sollte man vielleicht reden drüber. Also, mal schauen. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go. Und die Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ja.
Perfekt. Radio oder Fernsehen?
Radio.
Als Kind wollte ich werden?
Profifußballer.
Dieses Buch sollte jede und jeder mal gelesen haben.
Oh, da gibt es viele. Ich lese gerade das Buch von Jung von Matt, eine Werbeagentur. Das heißt Momentum. Und das finde ich aktuell ganz spannend.
Abschalten kann ich am besten bei?
Ja, mit meinen Kindern, mit meiner Familie.
Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Einfach machen. Ja? Also nicht so viel drüber quatschen, nicht so viel Zeit verplempern. Einfach mal machen, ausprobieren, hinfallen, Fehler machen, aufstehen, weitermachen.
Großstadt oder einsame Insel?
Der Mix macht es, glaube ich. Also wir wohnen in einer Kleinstadt mit ungefähr 40.000 Einwohnern. Und da ist es schön. Wir fahren aber auch im Sommer mit dem Wohnmobil durch Europa, nur zu viert als Familie. Das ist schön. Und Großstadt ist auch ab und zu mal schön. Also kann man so pauschal nicht sagen. Also der Mix macht's.
Ein Kunstwerk erkennt man an?
Dass man länger als 5 Sekunden draufschaut. Dann gefällt's einem.
Am Wochenende beschäftige ich mich mit?
Ja, mit meiner Familie, aber auch mit Adlistic natürlich. Das hört irgendwie nie auf, da gibt es kein Wochenende für.
Dein liebster Geruch?
Wenn es frisch geregnet hat, das mag ich. Aber ich mag auch das Meer. Also ich habe auch eine Zeit lang am Meer gewohnt und von daher mag ich auch den Geruch des Meeres.
Danke sagen möchte ich?
Ganz besonders meine Frau, die die verrückte Idee mit Adlistic unterstützt hat und mich auch jederzeit bei Adlistic unterstützt, ja.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz. Aber ich trinke sehr gerne Espresso. Also ich trinke 2 Espresso am Tag und das ist, so trinke ich den Kaffee, ja.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Also erste Runde ist geschafft.
Einmal tief durchatmen. Das war jetzt nicht so schlimm.
Das freut uns zu hören. Das ist immer gut. Aber dann schauen wir mal, wie es mit den mit Milch- und Zuckerfragen ausschaut. Ob die auch so leicht funktionieren. Und zwar, dann schieße ich gleich mal die erste nach. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern um die Umgebung, in der man ihn getrunken hat oder mit wem man ihn getrunken hat.
Ja, das sind, glaube ich, wie du schon gesagt hast, die Momente, wo man ihn genießt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein bestimmter Ort ist, wo ich das miteinander verbinde, sondern wirklich im Urlaub, wenn ich am Strand sitze, wenn wir in einem schönen Café sitzen, aufs Meer gucken, mit dem Wohnmobil, ich habe es eben gerade erzählt, unterwegs sind. Ich glaube, das sind die Momente, wo man das einfach besonders genießt, auch Ruhe hat, ne, um sich drumherum und einfach mal in sich gehen kann und sagen kann, den Moment genießt und sagt, hey, jetzt sitze ich hier, trinke einen schönen Espresso und genieße einfach das Leben. Also das ist jetzt nicht so Spezielles, wo ich sage, Mensch, da gab es den einen besonderen Ort oder den einen besonderen Café, sondern es ist der Moment einfach, ja, der das besonders macht.
Und muss der Kaffee im Wohnmobil, wenn man unterwegs ist, genauso gut sein wie zu Hause der Espresso? Oder gibt es auch Abstriche?
Nee, das ist so ein kleiner Luxus, den man sich dann gönnt, ja, dass man den auch genauso gut macht im Wohnmobil wie zu Hause. Ja. Ist natürlich keine Siebträgermaschine im Wohnmobil, ne, aber da werden keine Abstriche gemacht.
Wenn ich mir überlege, wo wir sehr viel Kunst konsumieren, ist es bei uns in der Wiener Tradition oft im Kaffeehaus.
Das stimmt,
weil, ja. Bei einem entspannten Café, irgendwie in einer guten Umgebung, gehört auch eine schöne Umgebung dazu, die auch sehr viel von Kunst geprägt ist. Würdest du das auch so sehen für dich?
Ja, Kunst begegnet uns ja überall, ja, und das macht es ja irgendwie so spannend. Ich meine, wir sind ganz viel zu Hause und wenn man mal an seine eigenen vier Wände guckt, ich gucke gerade bei euch im Hintergrund, ob ich Kunst entdecke.
Ich bin im Büro, also.
Ja, aber auch da kann man Kunst haben, ja, und wenn man immer mal abschweift und auf ein Kunstwerk guckt, das entspannt und schöpft auch wieder Kreativität, ne, gerade wenn man jetzt auch im Homeoffice ist, also auch da sich mal ein schönes Kunstwerk hinzuhängen, was man einfach mag, das ist, glaube ich, schon viel wert, ja. Ansonsten, wenn wir unterwegs sind, na klar, habe ich natürlich auch ein Auge drauf, gucke ich natürlich, gefällt es mir nicht, aber es begegnet uns an so vielen Ecken, ob du nun zum Zahnarzt gehst, da hängt Kunst im Wartezimmer oder du irgendwie eine Zeitung aufschlägst und dort ist Werbung, das begegnet uns ja wirklich überall, wenn du durch Instagram scrollst, überall begegnet uns das und deswegen habe ich eben gesagt, ein gutes Kunstwerk trachtet man länger als so 3 Sekunden, weil wenn man sich das anschaut und drüber nachdenkt, dann ist es schon irgendwie gut, ja, weil man genau das erwirkt hat oder das wollte der Künstler oder die Künstlerin. Man wird zum Nachdenken angeregt oder man schaut sich es genauer an oder entdeckt Details oder überlegt, was will der Künstler oder was wollte mir die Künstlerin eigentlich damit sagen. Und das macht es irgendwie so spannend mit dem Thema Kunst. Ja.
War deine Idee für Artlistik auch, dass du beim Zahnarzt gesessen bist und dir gedacht hast, dieses Bild gehört verkauft?
Nee, die Idee von Artlistik ist ganz anders entstanden. Es war Lockdown, der Kunst- und Kultursektor war am Boden. Ich meine, wir haben es alle in den Medien verfolgt und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du den Leuten helfen? Und da war die Idee für Artlistik noch gar nicht geboren, sondern die Idee war, wie kann ich jetzt jungen Künstlerinnen und Künstlern eigentlich helfen? Und ich habe dann einen Betrag X in die Hand genommen und habe einfach Kunst angekauft, direkt von den Künstlern. Ich habe, wie gesagt, bei Instagram schon vielen Künstlern gefolgt, fand das immer super spannend und habe dann gesagt, Mensch, jetzt helfe ich denen direkt und kaufe das an, ja, in der Zeit. Und habe das dann wieder gepostet und habe das quasi in meinem Feed veröffentlicht und bei Instagram veröffentlicht. Und dann war die Resonanz eigentlich, hey, cool, find mal super, willst du meins nicht auch ankaufen? Das nimmt ja dann so eine Bewegung an und die Künstlerin, du kriegst direkte Anfragen, hey, ich habe es gesehen, du kaufst eine Künstlerin direkt an und willst du nicht auch meins ankaufen? Dann kommt man wieder in Gespräche, dann gibt es wieder Leute, die sagen, hey, das Bild ist ja cool, das hätte ich mir auch gekauft. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kannst du haben, dann verkaufe ich es dir halt weiter. Und dann kam irgendwann eins zum anderen und dann kommt man mit Künstlern ins Gespräch. Und das Feedback ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich meine Kunst verkaufen soll. Ne? Ich bin jetzt Hobbykünstler oder ich mache das halt nebenbei. Ich lebe nicht davon, ich habe einfach Spaß dran und ich finde, ich habe Talent. Aber ich kann jetzt nicht auf eine Galerie zugehen und der sagen, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten, verkauft ihr meine Kunst. Und da war die Idee, warum ist es eigentlich einfacher, sein Auto zu verkaufen als sein Kunstwerk? Ne? Also wenn ich mein Auto verkaufen will, gehe ich hier um die Ecke und kriege ein Auto für 20.000 Euro, kriege ich sofort verkauft. Ne? Mhm. Aber der Künstler und die Künstlerin, die haben eigentlich gar keine Chance, das zu machen. Und so hat sich das dann einfach entwickelt, ne, während der Zeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache hier ein Ankaufformular auf meiner Homepage, das füllt ihr aus und ich garantiere euch, ihr kriegt innerhalb von 24 Stunden ein verbindliches Angebot von mir. Und da habt ihr dann die Wahl, wollt ihr das annehmen oder wollt ihr es halt nicht annehmen. Ne? Und so ist das dann ins Rollen gekommen, ja.
Wie bist du überhaupt auf die ganze Kunstschiene gekommen? Also war da schon immer ein Interesse da oder kommst du sogar selber aus dem Bereich oder wie ist das zustande gekommen?
Also künstlerisch, malerisch, sage ich jetzt mal, bin ich völlig untalentiert. Das will keiner sehen. Ich fotografiere seit meinem 10. Lebensjahr, habe immer fotografiert als Jugendlicher. Heute noch, heute weniger oder heute mehr mit dem Handy, weniger mit einer richtigen Spiegelreflexkamera. Früher auf analog, noch auf Mittelformat. Und von daher, das hat mich schon immer begeistert. Und ja, Fotografie generell und das Thema Kunst auch. Ja, also schöne Bilder von jungen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, macht einfach Spaß.
Also es war eigentlich eher ein Hobbyinteresse von dir selber auch.
Hobbyinteresse, genau. Und dann gesehen, Mensch, ey, da gibt es eigentlich eine Marktlücke und ja, da braucht es irgendwie Unterstützung für die Leute, die jetzt vielleicht und super Künstlerinnen und Künstler sind, aber sich um diesen ganzen Folgeprozess gar nicht kümmern und auch vielleicht gar nicht kümmern wollen. Ne? Die sagen, hey, ich will malen. Und, wenn ich da bin, dabei noch irgendwie Geld verdienen kann, umso besser, weil dann kann ich mir das irgendwie auch finanzieren. Ne?
Und ist es nicht auch ein bisschen eine Kritik an dem bestehenden Kunstmarkt, dass man als junge Künstlerin oder Künstler halt wahrscheinlich weniger Chancen hat, weil man nicht in diesem System ist mit Galerien und dass es da auch viel mehr Kreativität braucht im Prozess?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was ich sage. Ne? Ehe du in einer Galerie hängst, da musst du Kunst studiert haben, da musst du schon 25 Ausstellungen gemacht haben, da muss dein Kunstwerk schon irgendwie vierstellig kosten, ne? Dass du gewisse Aufmerksamkeit bekommst. Und das sage ich ja, jeder hat Talent und es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben Talent und die sind halt noch nicht so bekannt. Und das ist ja auch die Idee von Artlistik dahinter, solche jungen Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Ne? Also wenn wir Kunst ankaufen, und dann interviewen wir die, dann schreiben wir einen Blogartikel über die. Allein dadurch kriegen wir schon Reichweite, ne? Weil wenn du dann auf einmal den Namen googelst, dann landest du halt auch wieder bei uns. Und so kommt halt eins zum anderen. Und ich sage halt, ein gutes Kunstwerk macht es nicht aus, ob das in Galerie XY gekauft wurde, sondern es muss dich halt berühren und es muss dir gefallen. Und
du hast vorher schon das Stichwort Marktlücke gesagt. Ich habe ja auch schon in der Vorstellung gesagt, das ist so eine Idee, wo man sich denkt so, hey, wieso gibt es das noch nicht? Ja. Das ist dir da auch so, also hast du nächtelang damit verbracht zu googeln, so, ich kann nicht der Erste sein, der das
ja, manche Galerien machen das auch, ja, aber die wollen halt dann wieder namhafte Künstler, ne? Das ist dann wieder das Thema, hat der Künstler oder die Künstlerin schon Reputation? Die wollen das ja quasi nutzen und sagen, hey, jetzt habe ich von Künstlerin XY jetzt auch ein Bild in meinen Ausstellungsräumen hängen. Und ja, ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Natürlich ist der Kunstmarkt auch riesig, ne? Und jeder Künstlerin und jede Künstlerin, die malt, hat ja auch das Gefühl, Mensch, sie schafft da was und das da draußen, die Welt findet das gut und kauft das vielleicht sogar. Ne? Und das ist halt schwierig, auch für uns oder für mich, sage ich mal, diese Auswahl zu treffen und zu sagen, hey, das kaufe ich an, weil ich muss natürlich auch aufs Geld gucken und ich mache das nicht aus Liebhaberei, da bin ich auch ganz ehrlich. Natürlich ist die Idee dahinter auch wieder was zu verkaufen. Ne? Das muss ich auch machen. Das ist ganz normal. Die Idee dahinter ist, was zu verkaufen, um dann wieder Neues anzukaufen und dadurch irgendwie organisch auch zu wachsen. Ne? Aber der Markt ist halt riesig. Ne? Und die Auswahl zu treffen, jetzt kaufe ich das an, kaufe ich das nicht an, wie sind die Chancen, dass ich es weiterverkaufe, das macht es irgendwie spannend, aber natürlich auch risikoreich oder schwierig. Ne?
Was war das erste Bild, das du gekauft hast? Was war da die Geschichte?
Das habe ich sogar noch hängen. Und ich weiß immer noch nicht, warum es keiner kauft. Ich finde es super. Das heißt, der Blick, das ist, ja, es ist so relativ bunt auf Öl gemalt. Tolles Bild, 50 mal 70 Zentimeter, glaube ich. Und das hat mich einfach berührt. Das ist wie so modernes Rotkäppchen oder so eine junge Frau, man kann es gar nicht genau interpretieren. Und das hat mich einfach, das fand ich einfach super. Und da habe ich gesagt, hey, das kaufe ich an, ja. Kann man ja mal im Shop nachgucken. Gibt es noch.
Ja. Das kommt dann in die Shownotes. Ja. Aber kaufst du prinzipiell Kunstwerke an, wo du dir denkst, so, ah, das gefällt mir so gut, das muss anderen auch gefallen, oder ist dann nicht irgendwie die Gefahr da, dass du sagst, so, eigentlich will ich es gar nicht mehr verkaufen, mir gefällt das so gut, ich will das für mich.
Also das ist tatsächlich immer noch ein Hauptkriterium von mir, dass es mir auch selber gefallen muss. Ne? Ich gucke auch nicht, ist das jetzt Mainstream, ist das gerade hip? Es muss mir einfach gefallen. Und der Vorteil, wenn man das, also ich mache das hier noch zu Hause, ne? Ich habe jetzt unten, früher war es mal Partyraum, jetzt ist es das Lager. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich Bilder aussucht, weil wir sie auch ins Haus hängen. Ja? Also die hängen dann über dem Fernseher, die hängen im Treppenhaus, und meine Frau ist manchmal ganz traurig, hey, jetzt ist es verkauft, cool für Artlistik, aber schade, weil jetzt ist der Nagel erstmal wieder leer, jetzt muss man erstmal wieder Neues finden, was uns auch gut gefällt. Ja, das macht es halt so schön irgendwie, weil du hast quasi eine wechselnde Ausstellung zu Hause, ja. Kommt immer was Neues rein, geht immer wieder was raus. Von daher, aber das Kriterium ist tatsächlich, es muss mir gefallen.
Dadurch, dass du wahrscheinlich jetzt viel mehr Künstlerinnen und Künstler zu tun hast und mehr Kunst siehst und konsumierst auch, findest du, dass sich dein persönlicher Geschmack auch verändert hat?
Ja. Ich suche schon das Außergewöhnliche. Ich kriege natürlich auch viele Anfragen. Ne? Ich habe eben dieses Ankaufformular erwähnt. Das habe ich Ende letzten Jahres tatsächlich auch abgeschaltet, weil ich kam einfach nicht mehr hinterher von den Anfragen her. Und ich wollte dann auch keinen enttäuschen. Und da habe ich lieber auf Instagram gesagt, hey, wir schalten es ab. Und wir schalten es jetzt mal im Februar, werden wir es wahrscheinlich wieder online schalten, einfach um wieder was anzukaufen. Und damit sehe ich natürlich auch viel, viel Kunst. Und ich bin ganz ehrlich, am Anfang war das Thema abstrakte Kunst, das fand ich gut, das hat sich so ein bisschen gewandelt, ist jetzt nicht mehr persönlich so in meinem Fokus. Also Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich mache abstrakte Bilder, das ist jetzt interessant, aber das ist weniger was ich ankaufe. Das ist, also das muss schon sehr außergewöhnlich sein, dass ich sage, ich kaufe noch ein abstraktes Kunstwerk an, weil das berührt mich einfach nicht. Da fällt es mir schwer, die Geschichte darin zu erkennen. Da fällt es mir schwer zu sehen, ja, was will uns der Künstler, die Künstlerin damit sagen? Klar hatten die Ideen, wo sie das gemacht haben im Herstellungsprozess und hatten bestimmte Gefühle und wollten was ausdrücken. Aber das abstrakte Kunstwerk, wenn du jetzt von extern drauf schaust, das ist immer schwierig, finde ich. Da, also das hat sich so ein bisschen gewandelt, ja. Vorher oder am Anfang war das so, hey, abstrakte Kunst, cool. Jetzt sage ich eher so, ja, also berührt mich einfach nicht mehr so, bin ich ganz ehrlich, ja.
Fällt es dir schwer, wenn du so Anfragen bekommst, wo du dir dann denkst, so, na, eigentlich nicht so, den Leuten das auch zu sagen? Oder hast du da einen bestimmten Weg, wie das dann nicht so rüberkommt, so, na, gefällt mir nicht?
Ich sag freundlich ab, ja. Ich kommentiere das nicht, ich sage nicht, das gefällt mir nicht, sondern ich sage ganz neutral, wir kaufen das nicht an. Da gibt es verschiedene Gründe. Da gibt es einfach auch mal Gründe, ich habe gerade kein Geld auf dem Konto, Kunst anzukaufen. Das ist der Grund, ich sage, mir persönlich gefällt es nicht. Da gibt es verschiedene Gründe. Es passt auch nicht ins Portfolio, es hat vielleicht... Es ist zu groß, auch das ist ein Thema, ne? Da muss ich auch drauf achten, weil du hast auch immer das Thema Versandkosten, das unterschätzen viele. Ab einer bestimmten Größe bezahlst du irgendwie 30, 40 Euro Versandkosten nur innerhalb Deutschlands, und da muss ich auch halt immer so ein bisschen drauf achten. Ne? Ganz kleine Kunstwerke gefallen mir persönlich einfach nicht, also das sollte schon so A3 und größer sein. Aber ich sage dann einfach ab. Ich schreibe nicht dazu, wieso, weshalb, warum, sondern da gibt es einfach eine Absage. Und manche fragen nach, ja, woran liegt's? Dann gehe ich da vielleicht ein bisschen näher drauf ein. Aber grundsätzlich gibt es eine neutrale Absage. Das ist, glaube ich, fair, einfach so.
Ich meine, du hast jetzt schon einiges an Bilder verkauft und hast doch einen Einblick in die Szene und was du auch verkaufst. Natürlich, das weißt du am besten, welche Bilder du wieder verkaufst. Ja. Und gibt es auch Künstlerinnen und Künstler, die sagen, kannst du mir irgendwie Feedback geben, wie kann ich meine Kunst irgendwie mehr dazu machen, dass sie auch verkauft wird?
Ja, die Anfragen kommen. Ja, die Anfragen kommen. Also das ist so, ne? Also das ist ein langer, ich sage immer, du musst einen langen Atem haben. Ne? Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Du musst eine Community aufbauen. Du musst auf Social Media aktiv sein. Und ich sage auch, es gibt auch viele gute Künstlerinnen und Künstler da draußen, die verkaufen auch über Instagram. Ne? Also es ist nicht so, dass es uns braucht. Das ist auch völlig in Ordnung, dass es viele verschiedene Wege gibt, seine Kunst zu verkaufen. Es gibt Künstler, die haben 10.000, 20.000 Follower auf Instagram und verkaufen auf einfach ihre Kunst. Ne? Die brauchen Artlistic natürlich nicht. Für die anderen ist Artlistic eine Chance, ein Sprungbrett, ne? Also bekannter zu werden, ne? Auch durch unsere Reichweite. Ich gebe viel oder viele Fragen oder manche Fragen einfach auch, was kann ich machen? Ich gebe immer den Tipp, viele sagen ja, welchen Hashtag soll ich benutzen? Ne? Da gebe ich immer den Standardtipp, benutzt bitte nicht den Hashtag Kunst malen, sondern ihr müsst ja gucken, wo ist meine Zielgruppe? Ne? Also wer kauft? Ich sage es immer ganz plakativ, was nützen die ja als Künstler? 10.000 Follower, wenn das alles auch Künstler sind. Die Chance, dass die kaufen, ist eher gering. Wenn du 10.000 Leute hast, die sich für Interieurdesign, für Wohnraumeinrichtungen, für was weiß ich interessieren, dann ist die Chance der, die kaufen vielleicht höher. Also das ist immer so mein Tipp, vielleicht auch der Tipp hier an die Künstlerinnen und Künstler, die zuhören, nutzt irgendwie Hashtag, es gibt Wohnklamotte, es gibt Interieurdesign, es gibt Wanddeko, es gibt, also geht raus und sucht wirklich Hashtags nach eurer Zielgruppe und macht nicht immer nur Hashtag Kunst, Hashtag Malerin, Hashtag Pinsel, was auch ich, sondern guckt wirklich und guckt auch auf das Bild, ne? Also wenn ihr einen Hund malt, dann gibt einfach mal bei Instagram Hashtag Hund ein. Da kommen noch 25 andere Hashtags. Hundeliebe fällt mir spontan ein. Dog Lover, was es alles gibt. Und dann benutzt auch die, weil da ist wieder eure Zielgruppe. Ne? Wenn einer einen Hund hat und Hunde liebt und ihr habt gerade einen Hund gemalt, dann ist die Chance größer, vielleicht den Hund an den zu verkaufen, als einen anderen Maler oder eine Malerin. Das ist immer so den Tipp, den ich, wenn Leute auf mich zukommen und fragen, was kann ich machen?
Das finde ich total super, wenn unsere Gästinnen und Gäste sich eine eigene Überleitung basteln, ohne zu wissen, was die Frage sein wird. Ja. Weil meine nächste Frage an dich wäre, das sind wir schon mitten im Thema, was kann man von dir lernen?
Ja, genau das, also neue Dinge auszuprobieren, ja, neue Wege zu gehen, ja, also andere Leute anfragen, auch mal um Feature fragen, ne? Also schreib doch mal die Leute an, die beißen ja nicht, die sagen, im schlimmsten Fall sagen sie nein, kannst du vielleicht mal mein Foto in der Story posten und mich verlinken, ne? Immer gucken, wer hat auch vielleicht mehr Reichweite als man selber, weil man will ja eine Community aufbauen, einfach auf die Leute zugehen, ich glaube, das ist das Coole an Social Media, ne? Du kannst ja jeden grundsätzlich erstmal anschreiben und anhauen und fragen, klar, ab bestimmter Followeranzahl lesen die das wahrscheinlich nicht, weil sie irgendwie 20, 30, 40, 50 Anfragen am Tag bekommen. Aber guckt einfach, wer hat so ein paar mehr Follower als man selber und dann featuret euch gegenseitig. Ja? Ist doch nicht schlimm, ist doch cool. Ne? Und es ist heutzutage so einfach, das einfach mal zu machen. Ne? Und also das gebe ich jedem mit. Und dann natürlich, wenn die Fragen an einen selber kommen, natürlich auch, also selber featuren. Ne? Also man kann natürlich nicht nur nehmen, sondern man sollte dann ab einer bestimmten Zeit auch immer wieder geben. Ne? Das hilft ja allen dann irgendwie. Ja, das kann man lernen von mir. Ansonsten, ja, eine Homepage ist immer cool. Also nur auf Insta stattfinden, ja, ist schwierig, kann auch funktionieren, aber eine ordentliche Homepage mit, ne, wer bin ich, mich selber mal vorstellen, das interessiert ja die Leute. Ne? Deswegen machen wir auch zu vielen unserer Bilder einen Blogbeitrag, ne, weil man die Story dahinter versteht. Und manche kaufen auch, und das merken wir selber, wenn wir unter die Bilder noch eine kleine Story schreiben, ist irgendwie die Resonanz größer, ne? Weil du verbindest automatisch damit eine Geschichte, ne? Lernst den Künstler kennen, siehst den, hast ein Foto von dem, also wirklich authentisch sein, also und auch was von sich preisgeben. Das ist leider so, das mag nicht jeder. Ich habe das am Anfang auch nicht gemocht, ne? Da habe ich einfach nur die Bilder gepostet. Aber ich glaube, Menschen kaufen von Menschen. Das ist wichtig. Also müsst ihr euch auch irgendwie natürlich im Vertreten. Rahmen, ne, was jeder für sich selber verantworten kann und will, irgendwie auch was so ein bisschen von euch preisgeben. Ich glaube, das gehört heutzutage dazu, einfach wenn man auf Social Media stattfindet. Das ist, glaube ich, so der Tipp. So ein bisschen Persönlichkeit zeigen, wer man ist, was man macht, weil das verbindet die Leute mit einem und wie gesagt, ja, gegenseitig supporten, finde ich immer ganz wichtig.
wo wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben, am Anfang so kurz, du hast ja eben Atlistik gibt es noch nicht lange. Das ist, du hast quasi im Lockdown gegründet. Das ist ja auch nicht gerade einfach.
Genau, ja, 1.4.2020 so ungefähr, ja. Ja, jetzt wären 2 Jahre, ja.
Da kann man sicher auch einiges von dir lernen, wie man in der ungünstigen Zeit für Kunst, Kultur und Firmengründung eine Kunstfirma
ja. gründet. Ja, was kann man da lernen? Ich hasse Bürokratie und ich hasse dieses Thema Buchhaltung. Das kann man von mir nicht lernen, außer dass ich es nicht mag und da sehr froh bin, dass mich da meine Frau unterstützt. Weil das ist ein Graus, also diese Belege sammeln und Rechnungen und hier und dort ja. und buchen. Also das ist das größte, der größte Hass, den ich da habe bei dem Thema. Ansonsten hat das ja Spaß gemacht. Ne? Du hast ein Thema, du weißt wofür, du baust eine Homepage auf, du kaufst die ersten Bilder an, die fotografierst, du versuchst in Szene zu setzen, lädst du bei Instagram hoch, bist enttäuscht, weil keine Sau was kauft, weil das funktioniert ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Ne? Das ist ja das Thema, du brauchst einen langen Atem. Das ist sehr wichtig. Da gab es viele Rückschläge. Ich habe am Anfang eine Skulptur gekauft für ein Heidengeld, habe sie mit Verlust verkauft, damit ich überhaupt noch liquide sein kann, damit ich das Jahr 2020 überhaupt überstehe. Stehen konnte, weil sonst wäre ich tatsächlich Ende 2020 pleite gewesen. Hab da, ja, kann man sagen, fast 2000 Euro versenkt. Dummer Fehler, gehört aber leider auch dazu irgendwie. Also langer Atem ist wichtig. Wichtig auf das konzentrieren, was man gut kann, das, was man nicht so mag. Wenn es geht, outsourcen, klingt immer irgendwie so doof, outsourcen, aber dann kümmert euch doch um das, was Spaß macht und das, wo ihr viel Zeit braucht, was nicht so viel Spaß macht, das versucht irgendwie zur Seite zu schieben. Also nicht unter den Tisch fallen lassen, im Sinne von, da mache ich es nicht. Das ist, glaube ich, auch ein großer Fehler. Das muss gemacht werden, weil das gerade beim Thema Steuern und Finanzamt und das geht ja dann ganz schnell, dass du da Probleme bekommst. Aber dann sucht euch doch jemanden, der euch da auch wieder unterstützt. Mhm. Ne? Familie, Freunde, die euch da helfen können. Ja.
Du hast bei den Questions so gut schon gesagt, dass Artistik ja auch eine Beschäftigung am Wochenende ist. Es ist ja kein Job, den man von 9 bis 17 Uhr macht und dann ist vorbei. Ich glaube, in jeder Selbstständigkeit, ich glaube, da kämpfen wir alle damit. Wie war das aber für dich, wie du deiner Frau gesagt hast, boah, es ist jetzt Lockdown, ich habe die Uridee, ich kaufe jetzt Kunst und verkaufe die wieder über Social Media oder über digitale Medien. Ja, das passiert jetzt. Was war da so die Resonanz, will ich mal sagen?
Die weiß und dass ich immer mal so Spleene habe. Also ich habe schon ganz viele Ideen gehabt und habe sie mich nie getraut umzusetzen. Also ich hatte schon mal eine Idee für so eine Campingplatz-App, für wo Leute quasi ihren eigenen Garten so anbieten können und dort kann ich da eine Nacht mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt übernachten. Die Idee hatte ich nicht umgesetzt, war ich zu feige, weiß ich nicht. Dann hatte ich noch 2, 3 andere Ideen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt irgendwann ärgerst du dich, wenn du es nicht gemacht hast. Und dann habe ich dann gesagt, komm, jetzt gehe ich das Risiko mal ein und mache es. Und ich bin auch ehrlich, ich mache das ja nebenbei. Also ich habe noch einen Hauptberuf, der uns einfach unsere Rechnung bezahlt. Ich muss nicht davon leben. Ich habe irgendwann den Traum, davon leben zu können. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn du sagst, jo, ich gehe jetzt all in, ich setze alles nur auf diese eine Karte. Das Risiko ist einfach mit 2 Kindern, das wollte ich auch nicht eingehen. Ne? Also da zu sagen, jetzt setze ich alles auf eine Karte und guck mal, ob es funktioniert. Da sollte man auch noch vernünftig und realistisch genug sein, das einzuschätzen. Ne? Aber damit zu starten, zu gucken, wie es anläuft, wie ist die Resonanz, welche Höhen und Tiefen gibt es, das kann man ja nebenbei machen. Ja? Also das ist ja klar ein zeitlicher Aufwand, wo auch mal das eine oder andere Wochenende drauf geht oder abends. Das ist so die Idee dahinter. Ja. Also einfach zu starten.
Geht es dir wahrscheinlich eh ähnlich wie vielen Künstlerinnen und Künstlern, die dir die Kunstwerke verkaufen.
Ja, die haben das auch nicht als Haupteinnahmequelle, ne? Die haben auch einen Hauptjob und machen das nebenbei und das ist so, ja.
Also du hast ja vorher schon gesprochen über Menschen, die man anschaut auf Instagram und dann irgendwie einen Austausch startet und sich das trauen. Wir haben das auch gemacht und zwar ziemlich genau vor 2,5 Jahren, wie auch immer, zu unserer 99. Podcast-Folge. Und haben gedacht, wir schreiben mal an Paul Ripke und fragen den, ob der nicht gern bei uns Podcast-Gast wäre. Und das ist meine dezente Überleitung zu, was sind bitte NFTs?
NFTs, Non-Fungible Token. Ja, wie soll man das beschreiben? Für jemanden, das ist ja immer, man könnte jetzt ganz tief einsteigen und einem die Technik erklären, aber so als Überblick sind NFTs eigentlich ein digitales Kunstwerk. Eigentlich ist es nur eine Datei. Eine Datei, die erstellt wurde. Das kann ein Foto sein, das kann digital am Computer, am Rechner ein erstelltes 3D-Modell sein. Und das kann ich auf einer Plattform, einer Verkaufsplattform, ich vergleiche es ähnlich eBay, kann ich das verkaufen. Das Besondere an dieser Verkaufsplattform ist, dass du das nur mit Kryptowährung bezahlen kannst. Und dieses NFT wird quasi in dieser Blockchain gespeichert. Und Blockchain ist quasi ein Speichermedium, wo das Ganze abgelegt wird und nicht wieder kopiert werden kann.
Okay.
Schreibt es das für Leute, die noch nie was davon gehört haben? Oder ist es, ja, und das digitale Kunstwerk kannst du dann halt kaufen. Und das Gute ist, die Leute sehen quasi, wer das vorher gekauft hat und was er dafür bezahlt hat. Also das ist ganz transparent gespeichert. Und das haben wir jetzt halt versucht, oder ich versucht, auch auf unsere Kunstwerke zu übertragen. Wir sagen halt, dieses digitale Kunstwerk ist eigentlich wie so eine Art Echtheitszertifikat, ne? Also unser NFT ist quasi ein Foto von diesem Kunstwerk. Und wenn du das Kunstwerk bei uns kaufst oder das NFT kaufst, dann schicken wir dir das NFT und das Kunstwerk zu. Das NFT hast du gespeichert in so einem Wallet und hast das halt bei dir. Und wenn du es dann irgendwann wieder mal weiterverkaufen willst, kannst du genau sagen, hey, ich habe es damals für den und den Preis gekauft. Also es ist so sehr transparent gemacht alles. Ja. Und gerade geht das Thema NFT ja durch die Decke. Also da werden Preise bezahlt, 200.000, 300.000 Euro für ein digitales Kunstwerk, nur weil man sagt, dann habe ich das halt. Ne? Und irgendwelche berühmten Fußballer haben das auch. Ne? Und irgendwelche berühmten Musiker, das ist irgendwie crazy und verrückt und eigentlich nicht mehr die ganze Idee dahinter, ne? Sondern das ist irgendwie gerade so ein Hype.
Es ist irgendwie schwer zu fassen, weil wenn ich ein Bild kaufe, mir das aufhängen, dann habe ich das.
Dann
kann es anschauen.
Ja, und die haben das, und ich habe es neulich gesehen, die haben das dann als Hintergrundbild auf ihrer Apple Watch und können halt sagen, dieses Kunstwerk gibt es nur einmal und ich besitze es. Ne? Also das ist ja die Idee dahinter. Ne? Wenn ich jetzt einen JPEG bei mir auf der Homepage hochlade, da kann ja jeder mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen, speichern unter, und hat das. Und das ist halt in dieser Blockchain anders. Dort kann ich das nicht runterladen. Da kann ich das nicht vervielfältigen. Das gibt es wirklich nur einmal. Und jeder, der es hat, kann es halt, der besitzt es auch, das ist die Idee dahinter, der besitzt es und kann es quasi ausdrucken, kopieren, auf Tassen drucken, was auch immer man damit machen will. Und ähnlich hat das ja Paul Riebke auch, das ist vielleicht die Überleitung, Paul Riebke hat das ja auch gemacht, er hat jetzt NFTs erstellt, wo er selber so eine kleine Figur ist, und es gab am Anfang 5 Modelle, auf einem hat er irgendwie ein Surfboard in der Hand, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Fahrrad, glaube ich.
Ja, ein Fahrrad, und jetzt hat er neulich eins rausgebracht mit einem Grill, und viele verschiedene Dinge. Bei Paul Riebke, das hast du auch einen echten Mehrwert. Wenn du dieses NFT kaufst, bekommst du irgendwie, hast du mit diesem NFT Zugriff zu einer Party, also da lädt er dich auch ein, und dieses NFT wird auf 100 Hoodies gedruckt und du bekommst 20% von dem Umsatz, den er damit macht. Also du gehst quasi in Vorleistung oder kaufst das und hast davon auch irgendwie einen Mehrwert. Und das sind so spannende Anwendungsfälle, wo ich sage, Mensch, da könnte man so aus so NFT-Sachen coole Sachen machen. Und das auch relativ transparent. Ja. Aber da bin ich auch noch gerade am Anfang, mich in das Thema reinzufuchsen. Also wie gesagt, wir nutzen es gerade als Echtheitszertifikat, um den Leuten zu zeigen, hier, du hast es, du besitzt es. Es ist relativ transparent, was du dafür bezahlt hast, wenn du es weiterverkaufst.
Ich meine, es ist ja relativ spannend bei Kunst, weil es wäre schon leicht, das abzutun aus irgendeinem Krypto-Zeug, verstehe ich nicht, Technik, Ding,
ja.
Kunst, whatever. Ja. Aber genau das macht ja Kunst eigentlich, oder? Ein bisschen so Grenzen aufzeigen oder Grenzen ausdehnen oder neue Grenzen setzen. Und vor ein paar 100 Jahren war halt ein Foto auch keine Kunst.
Genau, ja. Ja, das
oder
kommt. Das
Teufelszeug.
Ja. Ja, das ist halt ein neues Medium, ne? Also Kunstwerke werden digital erschaffen, ne? Da setzen sich Leute ans iPad und malen das digital. Und statt es auszudrucken oder mit Öl auf Leinwand zu malen, machen die das halt digital. Das ist halt eine neue Art der Kunstform. Und mit NFT gibt es halt die Möglichkeit, das jetzt auch zu kaufen, irgendwie auch sicher zu verkaufen, ne? Wie gesagt, vorher konntest du ja nicht auf eine Homepage gehen und irgendeinen JPEG kaufen oder ein Bild kauft. Hilfe dieser NFTs wird es halt möglich. Und da gibt es halt Serien und Hypes und ja, auch da ist wieder die Erfahrung, ne? Leute, die eine große Community haben, das ist ähnlich wie auf Instagram, ne? Die verkaufen dann halt auch NFTs. Also das ist halt immer das Thema, bau dir die Community auf, hab Leute in deiner Community, die Interesse an dem haben, was du tust, und dann hast du auch mit NFTs eine Chance, Geld zu verdienen, ja. Aber wie du schon gesagt hast, das ist eine neue Art der Kunst, ja. Und das ist das Ding. Ne?
Würdest du sagen, das ist eine Revolution des Kunstmarktes oder eine Erweiterung?
Ja, also die Revolution, die Technik dahinter, das ist auch schon spannend, ne, wie das Ganze funktioniert. Da auf einmal eine Blockchain gibt und dass du das nicht mehr mit Euros zahlst, sondern dass du auf einmal hier mit Bitcoin und wie die ganzen Währungen heißen, das auf einmal kaufen kannst. Und das ist ja das Verrückte, dass das quasi, und das ist ja auch die Idee dahinter, das zu dezentralisieren, ne? Also das ist ja, fällt ja nirgendwo auf, in keiner, auf keinem Kontoauszug, nirgendwo. Du hast irgendwann mal Bitcoins gekauft. Was du dann mit diesen Bitcoins kaufst oder machst oder an wen du die sendest, das ist ja nirgendwo mehr transparent, ne? Hat alles wieder Vor- und Nachteile. Ja, das ist schon eine Revolution, ja. Ja, aber natürlich auch eine Erweiterung, ne? Also das eine wird es immer geben, ne? Auch in, ich meine, jetzt haben wir, der Kunstmarkt ist so alt wie die Menschheit, der hat sich halt weiterentwickelt, ja. Und das wird er mit Krypto und NFTs jetzt auch weiter tun.
Ich komme mal zur dritten großen mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Freunde, Familie, gemeinsame Zeit. Ich bin ganz schlechter Witzeerzähler, also Witze, ich lache gerne über Witze. Ich mag trockenen Humor, ich kann aber selber keine Witze erzählen. Das ist jetzt die nächste Frage, ist, erzähl mal einen Witz, wir wollen mal lachen. Dann muss ich euch leider enttäuschen. Gute Gespräche, ganz unterschiedliche Dinge. Also trockener Humor auch, ja.
Darf Kunst humoristisch sein?
Ja, klar.
Findest du es ansprechend?
Das kommt drauf an. Also wenn es zu plump ist, dann nicht. Aber wenn ich schmunzel und wenn ich die Idee dahinter verstehe und wenn das vielleicht so ein bisschen subtil ist und nicht gerade so auf den ersten Blick ersichtlich, sondern man muss vielleicht noch mal ein, zwei Mal drüber nachdenken, dann ist es schon wieder witzig und cool, ja.
Es ist ja auch oft so, dass man, also sowohl bei Humor als auch bei Kunst, wenn man es direkt versteht, dann denkt man sich, ah, cool. Aber wenn man noch mal drüber nachdenken muss, dann denkt man sich, boah, das ist zu hoch für mich, interessiert mich schon nicht.
Ja, das kann auch passieren, ja. Das ist richtig, ja.
Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel gesprochen über deinen Blick auf die Kunst und auch über Artistik und was irgendwie so der Hintergrund ist. Aber wir wollen ja auch ganz gerne in die Zukunft schauen. Und deswegen stelle ich dir jetzt unsere vierte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Das sind jetzt 5 Jahre vergangen, es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich kann tatsächlich von Artlistik leben, ja. Das ist schon ein Ziel, auf das ich darauf hinarbeite. Und das cool wäre, irgendwie sich was Eigenes aufzubauen. Wie gesagt, war schon immer irgendwie mein Traum, was Eigenes zu haben, wo man weiß am Ende des Tages, hey, das habe ich geschaffen und ich habe da irgendwie eine Plattform geschaffen für ganz viele Künstlerinnen, die die Möglichkeit bekommen, sofort Geld für ihr Kunstwerk zu bekommen. Das Artlistik hat ja zwei Seiten. Du hast einmal, sag ich mal, den Ankaufprozess, wo wir sagen, da wollen wir einfach, wenn jemand sagt, ich möchte mein Kunstwerk verkaufen, dann macht er das bei Artlistik. Dann gibt es keinen Weg an mir oder an Artlistik vorbei. Ne? Das ist die Idee dahinter. Das wär schon cool, wenn du bei Google eingibst, Kunst verkaufen, und dann ist Artlistik ganz oben. Und dann läuft das über uns. Und dann haben wir auch die Idee, natürlich junge Künstler, die noch nicht so bekannt sind, anzukaufen und gemeinsam mit denen zu wachsen, ja, also jetzt ein Kunstwerk anzukaufen und in ein paar Jahren ist das ein super bekannter Künstler und wir können sagen, hey, wir hatten das erste oder wir haben vielleicht sogar noch eins auf Lager, weil wir das Potenzial erkannt haben und damals 3 gekauft haben und eins haben wir noch. Das ist, sage ich mal, so die Ankaufsseite, wo ich sage, da wollen wir einfach oder will ich einfach hinkommen, zu sagen, dass Künstler die Chance bekommen, innerhalb von 24 Stunden ihr Kunstwerk zu Geld zu machen oder Geld damit zu verdienen. Und auf der anderen Seite wollen wir bezahlbare Kunst auf den Markt bringen. Dass einfach Leute überlegen, fahre ich jetzt zu IKEA und kaufe mir einen Poster für 80 Euro, was jeder Zweite hat. Ne? Dann gehe ich eine Woche später auf eine Party zu Freunden und der hat das gleiche Poster an der Wand. Aber jeder erzählt immer, wie individuell und wie besonders man ja ist. Ne? Aber dann kauft man irgendwie das Kunstwerk oder das so ein Poster von der Stange, finde ich grausam. Dann gib doch lieber ein paar Euro mehr aus, kauft vielleicht ein Bild weniger im Jahr oder ein Poster weniger im Jahr und dann kauft euch wirklich ein Kunstwerk von einem lebenden Künstler, von einer lebenden Künstlerin. Ihr kennt die Story, ihr kennt den Künstler vielleicht persönlich oder seid connected mit dem über Instagram. Das ist doch viel mehr wert, ne, als diesen Konsum zu haben. Jetzt kaufe ich mir da irgendwie so ein Poster. Also das ist so die Idee dahinter, ne, zu sagen, wenn jemand Kunst kauft und bezahlbare Kunst, das ist ja auch die Philosophie, dass wir, sag ich mal, nicht Bilder anbieten, die mehrere tausend Euro kosten, sondern bei uns geht es halt ab 60 Euro los und geht bis 400-500 Euro. Ich glaube, das ist stemmbar. Dann kauft doch lieber ein bisschen weniger, aber dafür irgendwie was Originales. Und ihr wisst genau, das hat ein Künstler gezeichnet und das Kunstwerk gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist irgendwie cool. Mhm. Da wollen wir hin. Ja, also 2027. Wir kaufen ganz viel Kunst an, wir verkaufen ganz viel Kunst und alles ist cool.
Glaubst du auch, dass sich das vielleicht in eine Richtung für dich entwickeln wird, wo du sagst, okay, ich kaufe auch Sachen, die mir jetzt vielleicht persönlich nicht gut gefallen, aber wo ich verstehe, dass es einen Marktwert gibt und oder dass die Technik wahnsinnig toll ist und deswegen gehört das verkauft?
Das kann so sein, ja, ja. Also das ist die Lernkurve, die ich ja auch durchmache. Ne? Jetzt behaupte ich ja, ich mache es ja, ich kaufe nur das an, was mir gefällt. Und jetzt stell dir mal vor, ich bin der Einzige, der so einen Geschmack hat. Dann kann das ja keiner mehr kaufen. Das wäre total doof. Von daher muss man natürlich auch gucken, was verkauft sich vielleicht auch gut. Ne? Ich habe es eben mit dem abstrakten Thema angesprochen. Und das ist tatsächlich so, dass abstrakte Kunst bei uns weniger geht. Und da ich da auch weniger angekauft habe, ja, das ist tatsächlich so eine Entwicklung. Vielleicht, wenn ich die Schere irgendwann wieder aufmache und sage, jetzt kaufe ich abstrakte Kunst, dann wird es vielleicht wieder konsumiert, ne? Und die Leute kaufen es. Aber ja, ich glaube, man muss sich da öffnen und man muss dann auch Sachen ankaufen, wo man sagt, ja, die kaufe ich jetzt an, weil das ist gut fürs Geschäft, ja.
Ich finde, das ist eine mega Idee. Also prinzipiell, ich war komplett begeistert. Wie ja. Weil eben so, wie du sagst, dass man das halt auch bezahlen kann. Weil oft sieht man ein Bild und denkt sich, man, schau, voll cool. Und dann ist es aber so teuer, dass man denkt so, okay, ja, ich google mal und vielleicht kann ich es mir ausdrucken.
Ja, das ist, außer es ist ein NFT, ja, dann geht es nicht mehr. Ja, aber das ist dann auch, wir sind da ja relativ transparent auf unserer Homepage in diesem Ankaufformular. Ne? Ich meine, da gibt es auch Künstler, die sind dann mega enttäuscht. Also bei uns gibt es die Regel, addiere Länge plus Breite und dann gibt es in der Kunstszene diesen Künstlerfaktor. Ne? Je nachdem, wie gut du bist, wie erfolgreich du bist, multiplizierst du das dann quasi nochmal mit deinem Künstlerfaktor. Also wenn das Bild 50 mal 50 Zentimeter ist, dann sind das 100. Wenn du dann sagst mal Künstlerfaktor 5, dann hat der Preis des Bildes quasi 500 Euro. Ne? Also so ist die Logik. Und wir sind relativ transparent und sagen, wir kaufen für einen Künstlerfaktor zwischen 1 und 2 an. Das heißt, für ein Bild, von was 50 mal 50 Zentimeter ist, bekommt der Künstler, die Künstlerin zwischen 100 und 200 Euro. Und natürlich gibt es da auch virtuelle lange Gesichter, weil die sagen, die schätzen sich viel höherpreisig ein. Das ist aber auch okay, dann müssen sie ja nicht an uns verkaufen. Ne? Aber wir sagen halt, das ist der Einstieg, weil das ist unser Segment, in dem wir uns positionieren wollen. Wenn dann ein Künstler oder eine Künstlerin sagt, und das hatten wir auch schon, mein Kunstwerk soll aber immer 500 Euro kosten, ja, dann passt es halt nicht für Adlistik. Aber das ist auch vollkommen okay für uns. Ne? Wenn das einer sagt, mein Bild soll immer maximal oder minimal 500 Euro kosten oder mein Kunstwerk soll immer vierstellig kosten, dann funktioniert das halt nicht, weil das einfach nicht unsere Idee, unsere Philosophie dahinter ist. Die Idee dahinter ist, dass es bezahlbar ist und dass sich das möglichst jeder irgendwie leisten kann.
Also wärt ihr der IKEA für bezahlbare Kunst?
Ja. Ich hätte nichts dagegen. vielleicht schreibe ich ja IKEA mal an über Instagram und schlage ihnen vor, hier, ich liefere euch mal, die nächste Filiale ist bei uns in Erfurt, ich liefere euch mal 100 Bilder und ihr verkauft die ja als Sonderedition. Genau. Ja, aber solche Ideen gibt es tatsächlich. Wir haben das auch schon mal angetestet. Wir haben auf otto.de unsere Bilder angeboten. Da war jetzt die Resonanz noch nicht so da. Aber auch da geht natürlich die Idee hin, wie kann ich es einem breiten Publikum auch präsentieren. Das Problem bei solchen großen Plattformen ist immer, dass die über Stückzahl gehen. Also einen Poster kannst du halt 100.000 Mal verkaufen. Bei uns ist es halt so, ein Kunstwerk gibt es wirklich nur einmal und wenn alle, dann alle. Damit haben solche großen Plattformen immer so ein bisschen Probleme, die anzubieten. Aber wir haben es schon mal angetestet, aber so richtig war es noch nichts für uns. Mal gucken, vielleicht gehen wir das auch nochmal an. Weil natürlich bietest du da das nochmal einer breiteren Masse an. Ne? Und die Chance, dass es Leute sehen, die einfach was suchen, da nochmal größer.
Also der Plan ist schon, digital zu bleiben. Also oder gibt es auch eine Idee, zu sagen, okay, wir machen jetzt auch mal ein Offline-Geschäft oder eine Galerie oder sowas?
Nein, also die Idee ist, das einfach digital anbieten zu können. Das ist, klar könnte man das irgendwann mal durchrechnen, aber es ist auch durch diese schlanken digitalen Prozesse, die heute nur möglich sind, haben wir da natürlich auch geringere Kosten. Ne? Also das Bild kommt rein, wird fotografiert, geht in den Shop. Wenn ich da jetzt noch Ladenmiete in der besten Location anbieten müsste und dort noch Personal hinstellen müsste und das ist halt, dann bin ich, sind wir auch wieder nur eine Galerie, ne, wie tausend andere Galerien in Deutschland oder Europa. Ne? Und das wollen wir halt nicht sein, sondern die bezahlbare Kunst findet bei uns digital statt, ja, ist einfach so.
Aber glaubst du, dass es vielleicht auch irgendwie so noch eine Hürde ist, die Leute im Kopf haben, dass man so irgendwie im Kopf hat oder dass viele im Kopf haben, Kunst kauft bei einer Galerie?
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Manche sagen das auch, ne? Ich würde es mir gerne mal angucken und wenn mir das dann nicht gefällt und wenn die Farben vielleicht doch anders sind oder das auch anders wirkt, ja, verständlich und nachvollziehbar. Mhm. Ja. Also was wir gemacht haben, wir haben hier in Eisenach im schönen Thüringen so einen Unverpacktladen und da hängen drei Bilder von uns. Ja. Also das haben wir schon mal gemacht, einfach um es zu testen, um es mal zu gucken. Und
ich finde es immer so traurig, wenn man so in so Lokalen, in so Gaststätten ist oder so und dann hängen halt irgendwie fünf Bilder von jemand aus der Familie wahrscheinlich, die gemalt haben. Ja, ja. Und die hängen dann irgendwie so Faden der Gegend herum und man denkt sich, das ist irgendwie schade für die Künstlerin oder den Künstler oder die Person, die sich da was überlegt hat dazu, aber halt auch schade einfach für den Begriff von Kunst.
Ja, das ist so, ja. Bei uns findet es digital statt, ja, weil wir sagen, das ist einfach, du erreichst dann doch irgendwie eine breitere Masse, ne, und mehr Leute und es ist einfach so, ja.
Ich glaube, damit sind wir für heute am Ende angelangt.
Echt? Das ging ja super schnell.
Ja, es geht mega schnell. Ich habe dann nicht auf die Uhr geschaut und mache so, Zeit für meinen Schlusssatz. Ja, aber wir hätten prinzipiell sicher noch einige Fragen an dich und vielleicht, wir schauen dann einfach 2027.
Ja, sehr gerne. Ich komme, genau, in die Adlistik IKEA Konzernzentrale.
Genau. Schon mal vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und natürlich noch die berühmt-berüchtigte, gibt es noch was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, wo sie Adlistik vielleicht auch finden, wo sie selber Kunst kaufen oder verkaufen können?
Ja, Instagram, ne? Findet ihr uns, adlistik.official, im Internet, adlistik.com. Ihr findet schon den Weg zu uns, wenn ihr das wollt. Ansonsten da draußen, ich glaube, ich habe es eben schon mal durchdringen lassen. Kauft bitte nicht diese Poster, kauft nicht dieses Zeug, was es tausendmal gibt. Ihr müsst noch nicht mal bei Adlistik kaufen. Wir haben ja kein Problem damit. Schreibt einfach Künstlerinnen und Künstler, wo ihr Bilder seht, auf Instagram, wo auch immer. Schreibt die an und sagt, hey, cool, was willst du dafür haben? Ich kaufe es dir ab. Das ist mir wichtig. Wenn ihr das dann bei Adlistik kauft, freue ich mich natürlich auch. Aber ich glaube, viele reden immer davon, ne? Der Kunstmarkt und die Kunstszene ist durch Corona am Boden und die müssen unterstützt werden. Aber jeder hat es selber in der Hand und kann da was tun. Und dann scrollt doch einfach mal durch und sagt, hier, das gefällt mir, das kaufe ich dem oder derjenigen Künstlerin jetzt einfach ab und habe dann wirkliches Unikat an meiner Wand hängen und weiß, wer es gemalt hat. Das ist mir wichtig. Wenn das jeder macht, dann ist ganz vielen geholfen.
Ja, vor allem ich habe das ja natürlich auch angeschaut und finde, es ist irgendwie super spannend, Zugang zur Kunst bekommen, die man vielleicht selber sonst nicht findet.
Ja,
und das ist ja toll. Ja? Und mit einem Aufruf, nicht mehr sich langweilige Poster an die Wand zu hängen, ja, bleibt es mir auch, uns zu bedanken für deine Zeit und für deinen Einblick in deine Welt und in Artlistik. Und ich finde, man sollte viel öfter so Kunst sprechen, weil, wie du schon richtig sagst, es ist wirklich echt sehr leicht zu sagen, es möge sich bitte jemand um die Kunst kümmern.
Ja.
Aber tatsächlich sind es wir, die jeden Tag Kunst konsumieren.
Genau, das ist richtig, ja.
Und wir können das Konsumentinnen und Konsumenten auch verändern und haben ein bisschen einen Zugriff dazu. Also
ja,
vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns 2027 wieder.
Sehr gerne.
Und sehen dann die Bilder in der IKEA-Zentrale.
Ja, sehr gut, so machen wir das. Ich werde mich daran erinnern dann.
Danke. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Unsere anderen Folgen, unter anderem haben wir auch eine Folge mit einer Künstlerin aufgenommen, findet man auf www.mitmilchundzucker.at und alle Podcasts auf den allen gängigen Podcast-Plattformen.